ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Du weißt, in welcher Band wir sind. Wir sind Fleetwood Mac, ich bin Mac. Wir haben dem Album in den Arsch getreten.
Ich interpretiere ja auch gern mal in irgendwas was rein. So.
Genau.
Ja?
Würden wir noch ein bisschen mehr Drama, Liebe, Wahnsinn produzieren in unser Privatleben, dann würden wir nicht hier sitzen, sondern wären Superstars.
Für mich besteht der Song aus bedingungsloser Liebe.
Lass den Opener mal so stehen, das ist der kürzeste Weg zur Bank.
Sie hatte überall Gänsehaut, sie wusste gar nicht, wann diese Gänsehaut überhaupt mal wieder zu Ende ist.
Wenn du möchtest, dass deine Drums lauter klingen, schlag sie fester.
Ich bin Frank König, hallo. Bei mir ist heute Katharina Heinius und Benjamin Brendebach, beide aus der SWR1 Musikredaktion. Aber wir sind nicht nur wir drei, deswegen stelle ich die hier schon ganz am Anfang vor. Wir produzieren heute im SWR Pop-Up-Studio in der Mainzer Innenstadt. Das ist in der Besselstraße 27 in einem Ladenlokal, wie das so Pop-Up-Studios so an sich haben. Noch bis zum 18. Juli 2025. Und hier sind schon ein paar Leute da, die dabei sein wollen bei so einer Meilensteine-Produktion. Schön, dass ihr da seid. Und wer jetzt Lust bekommen hat, auch mal dabei zu sein, am 25. Juni und am 1. Juli sind wir nochmal hier. Die genauen Zeiten und die Wegbeschreibung, die findet ihr in unseren Shownotes und die gibt's zuverlässig auf swr1.de. So, jetzt aber zum Meilenstein. Es geht heute um Fleetwood Mac aus dem Jahr 1975. Irgendwie war 75 das Jahr der Meilensteine vor den Meilensteinen. Keiner konnte ja wissen, dass 1976 noch größere Meilensteine von bestimmten Bands folgen würden. Was ich meine. Wir haben in einer der letzten Folgen von den Eagles gesprochen. One of These Nights, das Album vor dem alles in den Schatten stellenden Hotel California. Und bei Fleetwood Mac haben wir das Album vor dem alles in den Schatten stellenden Rumors-Album jetzt dabei, 1975. Bei den Eagles markiert 75 den Übergang vom Country zum Rock. Und auch Fleetwood Mac befinden sich im Übergang. Hier geht's vom britisch geprägten Blues Richtung eingängigen West Coast Pop-Rock. Beide Alben sind entweder ganz oder teilweise in Los Angeles entstanden. Ist das ein Zufall? Man weiß es nicht. Die Stadt der Engel war damals offensichtlich die Stadt des Übergangs. Tja, und zwischen den Eagles und speziell einem Mitglied von Fleetwood Mac gab es ja auch mannigfaltige Verbindungen romantischer Art. Aber das soll nicht hier unser Thema sein. Den Übergang von damals, den kann man hören. Stellt euch mal vor, ihr wart ein alter Fleetwood Mac-Fan und habt noch den letzten Titel vom 74er-Album Heroes Are Hard to Find im Ohr. Das war Safe Harbor. Und dann habt ihr 75 Fleetwood Mac aufgelegt und plötzlich klang das so. Also hier kommt mal ein kleiner Mix davon. Tja, für viele alte Fans war das bestimmt ein Kulturschock damals. Fleetwood Mac in neuer Besetzung mit Lindsey Buckingham und Stevie Nicks. Die beiden als Duo bestenfalls, sagen wir, semi-erfolgreich. Mit der Band werden sie dann zu Superstars. Sprechen wir gleich drüber. Und so klingt's bis heute. Absolute Mac-Klassiker sind drauf. Natürlich auch die Nummer hier, Rhiannon, erkennbar durch die ersten Töne im Intro. Ja, da geht beim Gitarristen schon der Finger los hier, bei Benjamin. Unglaublich schönes Riff, ne? Das Album Fleetwood Mac hat die Band nach langer Durststrecke wieder zurückgebracht mit einem radikalen personellen und musikalischen Wechsel, den es so oft nicht gegeben hat in der Popmusik. Genesis fällt mir da vielleicht noch ein und das war keine ausgemachte Sache, wie man sich denken kann. Stevie Nicks hat mal gesagt, wir haben dem Album in den Arsch getreten. Viele Promo-Arbeit war damals nötig, um Fleetwood Mac in der neuen Besetzung zum Laufen zu bringen. 7 Millionen Exemplare allein bis 2018 in den USA, 7-mal Platin, klar. Weltweit hat sich das Album 8 Millionen Mal verkauft. Und es war weitgehend noch alles friedlich in der Band. Das kommt auch noch dazu, denn Drama, Liebe, Wahnsinn kam ja erst mit Rumors. Und damit auch der Mega-Erfolg, das ist verrückt. Kleiner konnten es Fleetwood Mac eigentlich gar nicht. Wir gucken mal ins Jahr 1975. Das war das Jahr von Udo Jürgens mit dem griechischen Wein. Griechischer Wein ist so wie das Blut. 1975 warnt Rudi Carrell schon vor dem Klimawandel, nur leider falsch rum.
Trotz allem glaub ich unbeirrt, dass unser Wetter besser wird. Nur wann? Und diese Frage geht uns alle an. Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
Ich habe es geliebt als Kind. 1975, das war auch das Jahr der Frau. Das hat die UNO so beschlossen. Das war auch das Jahr, in dem die Demokratie nach Spanien zurückkommt und die Zeit des Diktators Franco vorbei ist. Vorbei ist auch der Vietnamkrieg. Und ja, es war auch ein Jahr des Terrors. Die Entführung vom Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz und der Sturm auf die deutsche Botschaft in Stockholm durch die RAF. 1975 ist auch das Jahr vom weißen Hai und von der weißen Taube. Der Hai im Kino und die Taube auf Platz 1. Paloma Blanca, die George Baker Selection. Auch eine passende Melodie für den nächsten 75er Meilenstein kommt am 1. September raus, wenn die Nacht am tiefsten von Tonsteine Scherben. Ihr merkt schon, 75 war doch auch ein sehr diverses Jahr. Zurück zu Fleetwood Mac. Kathi, beginn du doch mal mit der Vorgeschichte zum Album. Fangen wir mal mit der komplexen Geschichte von Fleetwood Mac an.
Ja, die Frage ist ja, wo befinden wir uns gerade bei Fleetwood Mac? In welcher Phase von Fleetwood Mac? Weil Mick Fleetwood hat die Band ja schon 1967 gegründet als britische Blues-Band mit Peter Green zusammen. Mhm. Und jetzt, so ja, 8 Jahre später, ne, die Band hatte viele Irrungen und Wirrungen zu überstehen. Es ist, sage und schreibe, die 9. Besetzung von Fleetwood Mac. Ja, die 9. Neubesetzung. John McVie kam schon relativ früh dazu. Er war schon 1967, kurz nach Gründung der Band, dann auch Bandmitglied geworden. Christine McVie hat ihn auch schon geheiratet gehabt, 1968. Und 1970 ist auch sie dann in die Band eingestiegen, weil es auch da wieder Umbesetzungen gab. Das heißt, dieses Trio, Mick Fleetwood, John McVie und Christine McVie, die haben einfach zu diesem Zeitpunkt schon gut, ja, 4-5 Jahre locker zusammengespielt. Und zu diesem Trio, das ja wieder einer Umbesetzung folgte, kamen dann Lindsey Buckingham und Stevie Nicks dazu. Was vielleicht auch noch interessant ist, das ist ja gar nicht das erste Fleetwood Mac-Album von Fleetwood Mac, sondern das ist ja schon das zweite, weil das erste, das Debütalbum, heißt ja auch schon Fleetwood Mac, also da muss man ein bisschen aufpassen.
War ja sozusagen auch ein Debüt für diese Band, Benjamin. Für diese Bandbesetzung, ich habe es eingangs schon angesprochen, das Vorgängeralbum war ja so ganz anders.
Ja, das waren im Endeffekt noch die britischen Fleetwood Mac, so würde ich mal sagen. Klar, Bob Welch, das war mittlerweile der Gitarrist, der war Amerikaner, aber sie haben immer noch eben diesen typischen Blues-Sound gemacht, vom Sound her eben, von den Kompositionen. Und ich sag mal so, wenn sie dabei geblieben wären, dann wären sie heute vielleicht so eine Band wie, keine Ahnung, Moody Blues. Die hätten wahrscheinlich irgendwie noch 10, 15 Alben gemacht und hätten wahrscheinlich auch das ein oder andere Album irgendwie noch in die Top 10 gebracht und vielleicht auch nochmal hier und da eine Single gehabt. Aber sie wären halt eben nicht diese Superstars geworden, die sie dann wurden. Ja? So gesehen war es dann Bob Welch, der ausgestiegen ist, und das war ein Glücksfall. Also nichts gegen Bob Welch, das war ein wirklich großartiger Gitarrist. Aber es war vielleicht so vergleichbar mit dem Fußball. Wenn man jetzt irgendwie sich überlegt, keine Ahnung, eine Mannschaft hat irgendwie einen Niklas Füllkrug im Team, der verlässt das Team und dann kommen halt eben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo noch in jung, dann hast du so in etwa den Vergleich, den du ja bei Stevie Nicks und Lindsey Buckingham hast.
Das muss ich mir merken, ne? Ja. Krasse Geschichte. Wer die Meilensteine der Sonderfolge zu den Sound City Studios gehört hat, wird wissen, wie die Sache weiterging. Aber wir erzählen sie gerne nochmal, weil sie so toll ist. Was ist denn dann in Los Angeles passiert, Katharina? Also die Band war eigentlich kaputt zu dem Zeitpunkt.
Ja, Mick Fleetwood hat aber trotzdem ein Studio gesucht für seine nächste Albumproduktion und ist in die Sound City Studios nach Los Angeles gegangen und hat dort Keith Olsen getroffen, Produzent. Und der hatte gerade das Album, das Duo-Album, muss man sagen, von Stevie Nicks und Lindsey Buckingham gemacht, produziert. Er hatte Songs mit ihnen aufgenommen und er hat ihm den Song Frozen Love vorgespielt.
Das Album war sehr lange verschollen. Ne? Ja. Man konnte das Jahre nach.
Und viele haben es auch wegen Cover gekauft, weil die beiden da nackig drauf sind. Ja.
Oberkörpernackt.
Ja, aber es war schon sehr ein wirklich erotisches,
und
schönes
sie ist
erotisches
ihm.
Foto.
Also
ja. Aber ein sehr schönes erotisches Foto, finde ich. You may not be
as strong as me. Und Man hört's, die Gitarrenarbeit ist sehr präzise, ist sehr genau, ist auf den Punkt. Und genau das hat Mick Fleetwood gemocht. Das wollte er haben für seine Band. Das heißt, er sagte zu Keith Olsen, okay, gib mir mal die Telefonnummer von Lindsey Buckingham. Hat er das gemacht? Er wollte Lindsey Buckingham für seine neue Formation Fleetwood Mac haben. Und Lindsey Buckingham hat dann aus gutem Grund gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, aber nur mit meiner Freundin, mit Stevie Nicks zusammen. Weil, das muss man auch wissen, Stevie Nicks war diejenige, die ihm eigentlich den Rücken freigehalten hat. Die beiden haben sich 1966 kennengelernt auf einer Studentenparty, haben zusammen in der Band gespielt, sind sich dann näher gekommen, schon in den End-60er Jahren waren ein Paar. Und dann ging die Band 71, ihre gemeinsame Band, zu Brüche und sie haben beschlossen, als Duo weiterzumachen. Und Lindsey Buckingham hat ein Studio eingerichtet in der Kaffeerösterei seines Vaters. Ja, hat ein Tonbandgerät gekauft und hat dort Demos produziert für die beiden. Und sie ist Kellnern gegangen, sie ist putzen gegangen, sie hat die Jobs gemacht, dass sie sich über Wasser halten konnten. Und sie hat natürlich auch Songs mit ihm geschrieben. Sie war die Sängerin des Duos. Und ich kann das richtig fühlen, auch für ihn. Ja, sie hat das getragen. Sie hat das möglich gemacht. Man muss sagen, sie haben auch einen guten familiären Background. Also sie wären weich gefallen. Also die Familien waren wohl auch gut betucht, aber sie mussten ihr eigenes Geld verdienen. Und genau, und in diesem Rahmen hat das stattgefunden und hat er dann auch gesagt, nee, ich mache das nur, wenn eben Stevie mitsingen darf, mit in die Band einsteigen darf. Und Mick Fleetwood war sich dann nicht so sicher, ob sich die beiden Frauen denn vertragen würden in der Band. Und hat dann beschlossen, okay, die müssen sich erstmal kennenlernen. Und wie geht das am besten? Bei einem gemeinsamen Abendessen. Und das hat er tatsächlich arrangiert bei einem Mexikaner, El Carmen, in Los Angeles. Und hat einen Tisch reserviert am Neujahrstag, am 1. Januar und hat alle sich treffen lassen. Was ein sehr guter Schachzug war. Und seine Bedenken waren vollkommen unbegründet, weil Christine McVie und Stevie Nicks, die mochten sich sofort. Das hat sofort gepasst. Und Christine McVie, muss man auch sagen, sie hat ja nie so recht ins Rampenlicht. Sie ist nie so richtig, sie wollte da nicht so richtig rein, sich nicht so reindrängen. Sie war gerne im Hintergrund, sie hat gerne auch Backing gesungen, sie hat gerne Klavier gespielt, sie hat auch gerne mal einen Song gesungen, aber sie wollte das nicht nur. Und da kam es ihr natürlich gelegen, dass dann plötzlich auch eine Frau war, die eine Ausstrahlung hat, die da stand, die wusste, okay, ja. Ach so, ja, der
Frank zeigt. Ich will das gerade. Ja. Da sitzt sie, ne? Das Stevie Nicks Gewand hat sie ja schon an, die Katharina.
Sie hat mich ein bisschen vorbereitet auf den Podcast, ja. Genau, aber so war im Prinzip die Konstellation und dann hat Mick Fleetwood die Gelegenheit beim Schopf gepackt und hat ganz offiziell Lindsey Buckingham und Stevie Nicks gefragt, ob sie denn Mitglieder werden wollen bei Fleetwood Mac. Sie haben dann zusammen geprobt, also erstmal die Herren miteinander, muss man sagen. Die Damen waren erstmal außen vor und dann, also im Januar 75 und im Februar sind sie dann auch schon ins Studio gegangen.
Benjamin, warum ist das für dich ein Meilenstein, dieses Fleetwood Mac Album, dieser Meilenstein vor dem Meilenstein?
Weil es so wunderbar die Transformation von einer Band, ich sag mal, von einer erfolgreichen, aber böse gesagt Mittelklassenband zu Superstars zeigt, ja. Und weil es auch zeigt, wie eine Band mit der Zeit geht. Ja, also es ist eben nicht mehr dieser britische Blues, der war nicht mehr angesagt. Das hat auch Mick Fleetwood erkannt. Mick Fleetwood war ja immer eigentlich so die treibende Kraft hinter dem, was bei Fleetwood Mac passiert. Und mal ganz abgesehen davon, weil es einfach großartige Songs auch hat. Ne?
Ja.
Also,
ja,
ja. Das kann man auch. Rhiannon, ich meine.
Ja, kommen wir ja gleich noch drauf. Den Meilensteine-Podcast, den gibt's auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Wir steigen jetzt mal direkt ein in den schon erwähnten Opener. Hier ist Monday Morning und da halten sich Fleetwood Mac gar nicht so lange auf mit dem Vorspiel. Es geht gleich rein in den neuen Sound. Monday Morning, you sure look fine.
Friday, I got traveling on my mind. Er fängt auch sofort an zu singen.
Ja, ja. Ja, klar. Ja. Sofort da. Ne? Es ist ganz klar, hier ist eine andere Band, genau, sozusagen. Ne? Und es ist gleich Lindsey, der singt.
Ja, ja. Das neue Bandmitglied. Ja.
Tell me what you really want to do. First you love me, then you get on down the line. But I don't mind. sind sie alle. Ne? Es ist. Ach, ja, guck mal das an. Es wirkt seit über 50 Jahren. Es ist der Hammer. Benjamin. Das ist doch ziemlich genau dieser Buckingham-Sound, der uns dann perfektioniert auf Rumors wieder begegnet. Das ist doch eigentlich schon genau diese Band.
Ja, letztlich ja, genau. Dieses Leichte, dieses Fluffige, diese eingängigen Melodien. Und da hebt halt Buckingham das Ganze schon mal auf eine ganz andere Ebene. Ob das jetzt besser ist oder schlechter, das liegt im Auge des Hörenden. Mhm. Ja, wenn du auf Blues gestanden hast, dann wirst du jetzt hier dich fragen, was soll denn das? Ja. Es ist nämlich vor allem auch poppiger und Pop heißt aber auch Pop, weil es populär ist, ja, und weil es halt eben mehr Menschen mitnimmt und mehr Menschen sich darauf im Endeffekt auch einlassen können. Und das machen Fleetwood Mac hier. Sie produzieren Songs, die einfach eingängiger, internationaler, leichter sind, ja. Und was zum Beispiel Buckingham ausmacht, sein Spiel ist natürlich extremst auf den Punkt. Was man aber auch sofort hört, vor allem auch als Gitarrist sofort hört, er spielt mit den Fingern, er spielt nicht mit Blacktrum. Und er nutzt alle seine Finger. Also zum Beispiel ein Mark Knopfler, der spielt tatsächlich auch mit Finger, aber er spielt nicht dieses Zupfende. Aber das hat halt eben Lindsay Buckingham, das macht er immer wieder, dass er halt wirklich im Endeffekt alle fünf Finger dieser Hand benutzt. Und das hört man auch, ja. Und das ist halt eben aber auch wiederum der Unterschied zu Rumors. Hier ist es jetzt noch sie machen ein leichtes, fluffiges Pop-Rock-Album, sage ich mal. Aber hier waren sie für so ein brachiales Album wie Rumors so gesehen noch zu glücklich. Das war das Problem. Also denn oft ist gerade im Rock- und Pop-Bereich ist ja so ein bisschen auch der Schmerz, der dann da reinkommt, der das Ganze dann universell auch macht und vor allem auch wirklich jeden auf der Welt irgendwie was fühlen lässt. Und das fehlte hier noch ein bisschen.
Und das kann man hören. Ja. Wenn man nämlich den Opener vom Rumors-Album gegen diesen Opener Monday Morning hört, dann wird man sehr schnell feststellen, Benjamin, dass diese Aggressivität, auch diese Emotionalität dann dazukommt, trotz der Fluffigkeit. Und das macht dann diesen Unterschied aus. Wir können das gerade mal anhören.
Hören wir mal gerade rein.
Immer noch so leicht.
Es ist sehr leicht, so gesehen, aber es ist trotzdem druckvoller. Es ist, da will auch jeder so ein bisschen mehr glänzen. Also man merkt auch, Stevie Nicks kommt direkt mit rein. Also sie wartet gar nicht lange. Mick Fleetwood schlägt da noch fester auf die Drums, als er das schon bei Fleetwood Mac gemacht hat. Also da ist noch mal eine Schippe draufgelegt. Katharina, du wolltest.
Ja, man merkt auch an dieser Aufnahme, dass die Band sich noch am Finden ist. Es ist ja ein Song, den Lindsay Buckingham geschrieben hat. Und er musste ja erstmal vermitteln, was will ich? Was möchte ich mit diesem Song? Wie klingen wir? Sie waren noch auf der Suche. Und er ist mit einem sehr perfektionistischen Ansatz rangegangen. Und er war auch ein Control-Freak. Eigentlich ist er durchs Studio und hat gesagt, wer was wie spielen soll. Und hat gemerkt, Moment mal, das klappt hier nicht. Und hat dann auch festgestellt, dass dieser Song an sich eine Lektion in Anpassung war für ihn. Also, dass er auch den anderen jeweils Raum geben muss im Studio, damit er eigentlich das Beste von ihnen bekommen kann. Mhm.
Du gibst mir das Stichwort, weil ich wollte gerade nochmal dazu überleiten. Monday Morning war ja ursprünglich eben, du hast gesagt, für diese zweite Buckingham Nicks LP vorgesehen, wo die Plattenfirma einfach den Hahn zugemacht hat, hat gesagt, nee Leute, das wird nichts. Und jetzt bringt Fleetwood Mac das raus und man merkt auch schon, du hast es erwähnt, diese gewisse Unsicherheit, ob dieser fluffige Sound zum Fleetwood Mac passen würde. Und da gab es zum einen den Kontrollfreak Lindsay Buckingham, der hingegangen ist und gesagt, ihr macht das so und so und so. Und dann gab es die alte Band.
Ja.
Und da gab es ja durchaus
durchaus
Diskussionen.
Diskussionen, ja, Diskussionsbedarf. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Also du hast es eben schon erzählt, Katharina, Neujahr 75 haben die sich im Endeffekt das erste Mal getroffen und wir sind jetzt im Juni 75. Das heißt, sie hatten 6 Monate, um im Endeffekt eine erfolgreiche Band komplett umzugestalten und dann 2 angehende Superstars da zu integrieren in das Ganze. Das ist also natürlich schon mal wirklich wahnsinnig schwierig. Und dann, haben wir schon Mick Fleetwood erwähnt, aber wenn man jetzt eben John McVie und Christine McVie nimmt, die beiden waren ja und sind integraler Bestandteil von Fleetwood Mac. Und vor allem auch John McVie, er ist, ich sag das jetzt mal wirklich in reinen Anführungszeichen, aber er ist nur Bassist. Aber wie er spielt. Er spielt so extremst melodiös, er spielt sehr groovig und er zieht das Ganze auch wirklich sehr stark mit. Das heißt, er ist wirklich einfach eine sehr, sehr wichtige Person in diesem Gefüge, einmal menschlich halt eben, aber eben auch musikalisch. Und dann hat er irgendwann mal zu Lindsey Buckingham gesagt, du weißt, in welcher Band wir sind Fleetwood Mac, ich bin Mac. Ja? Damit war dann erstmal klar, worum es geht und wer da irgendwie seine Punkte macht.
Ich sag's gern nochmal, er ist einen Moment später dazu gekommen, da stand der Bandname schon.
Er wollte ja vorher schon kommen, konnte aber nicht. Und deswegen.
Aber ein Punkt für John McVie. Ja. Auf jeden Fall. Rhetorisch wunderbar, auf jeden Fall. Inhaltlich bahnt sich in dem Text was an, was Fleetwood Mac, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, spätestens ab Rumors begleiten wird. Drama, Liebe, Wahnsinn. Könnte man aus der heutigen Perspektive jedenfalls sagen, Katharina. Ne? Also es ist ja schon so ein bisschen eine Beziehungsgeschichte, die da erzählt wird.
Ja, es geht darum, dass montags noch alles okay ist und freitags möchte der Mann, in diesem Fall Lindsey Buckingham, am liebsten die Flucht ergreifen. So mal ganz frei übersetzt.
Irgendwie auch verdrehte Wahrnehmung, ne? Montags alles okay. Ja. Ja.
Musiker. Genau. Ja, Musiker. Das anstrengende Wochenende ist vorbei.
Ja, also es geht irgendwie um die Beziehung der beiden und es ist auch so, dass sich natürlich Lindsey hier auch bevorteilt. Also er beweihräuchert sich natürlich als Mann auch ein bisschen. Er sagt, er ist der Einzige, der diese Situation handeln kann. Und aus diesem Grund gibt es noch unsere Beziehung so ungefähr.
Oh,
ja, also eigentlich auch, hab mich auch gefragt, wie fühlt sich das eigentlich als Frau an, die dann den Song auch irgendwie im Studio mit einsingt, also Stevie Nicks.
Das habe
also
ich mich bei Stevie Nicks so öfter mal gefragt, ja, ehrlich gesagt.
So. Also im Grunde geht es um diese wirklich schwierige Beziehung zwischen Lindsey Buckingham und Stevie Nicks, die ja auch wirklich von Aufs und Abs geprägt war, die wirklich ja auch dann auch ein Jahr später auch in die Brüche ging. Mhm.
Was ja auch bei solchen Persönlichkeiten gar nicht so sehr verwundert. Ne? Also das ist halt,
beide
dass da Reibung entsteht, das ist...
Ja, das ist das Tragische daran. Das macht halt sowas möglich, wie solche Songs zu schreiben. Ne? Würden wir noch ein bisschen mehr Drama, Liebe, Wahnsinn produzieren in unser Privatleben, dann würden wir nicht hier sitzen, sondern werden Superstars. Vielleicht, wer weiß. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Lass uns mal über das Cover-Artwork sprechen.
Auch das glaube ich, noch ein bisschen üben, befürchte ich. Aber.
Auch das. Das Cover-Artwork, das offenbart ja auch einen neuen Stil, der schon diese Ästhetik vom Rumors-Album vorwegnimmt, Katharina.
Ja, das Cover hat Herbert Worthington, der Dritte, so nennt er sich selbst, The Third, gestaltet. Und er war ein Fotograf, der so in der Szenerie Los Angeles unterwegs war. Also er hatte vorher tatsächlich schon mit Jimi Hendrix auch gearbeitet und er sagt auch, er hat von dem Hof, Leib- und Hoffotograf von Jimi Hendrix hat er gelernt. Also er hat von ihm die erste Kamera bekommen und hat aus diesem Grund Fotos gemacht und war dann natürlich auch mit bei Konzerten mit dabei und so weiter. Auf beiden Alben, also ich habe mal beide mitgebracht hier, sowohl auf Fleetwood Mac als auch auf dem Rumors-Album ist Mick Fleetwood zu sehen. Sehr elegant, hier zum Beispiel auch mit Gehstock und mit einem Sektglas in der Hand auf dem Fleetwood Mac Album. Bei Fleetwood Mac ist dann noch John McVie hier kniend zu sehen. Und wir haben auf dem Rumors Album anstatt John McVie eben Stevie Nicks an der Seite von Mick Fleetwood. Was aber auf beiden Alben auch noch gleich ist, ist die Kristallkugel. Das hat nämlich auch er... Herbert Worthington reingemalt. Also diese Kristallkugel, die ist nicht fotografiert, sondern die hat er tatsächlich gemalt und die unterstreicht für mich ja auch dieses mystische Element, was ja auch Stevie Nicks da irgendwie mit reinbringt in die Band, dieses also
kommen wir gleich noch.
Ja, ich interpretiere ja auch gerne mal in irgendwas was rein. So. Genau. Ja, so. Und in diesem Fall ist es halt auch die Kristallkugel, die auch ganz klar darauf verweist, hier gibt es was in einer Kugel zu sehen. Wir wissen noch nicht so genau, was es ist, aber wir sehen da was. Und genau das spiegelt für mich diese Kugel.
Ja, und es ist für mich also auch faszinierend zu sehen, die sind absolut konsequent. Sie haben die Band umgestylt, musikalisch und eben auch optisch. Und das ist schon auch da... ist Gehirnschmalz reingeflossen.
Ich finde das auch wahnsinnig elegant und zeitlos. Ja. Schwarz-weiß.
Ja. Das ist großartig. Aber trotzdem mit so einer leichten Hippie-Attitüde an. Ne? Also kann man so sagen. Die Band?
Das zeigt aber auch so ein gutes Stück diese Band wollte erfolgreich sein und wollte auch kommerziell erfolgreich sein. Ja, also es ist nicht ein, was man ja auch öfters hat, oder vor allem so diesen romantischen Gedanken, dass eine Band als Band besteht, um halt eben Musik zu machen und dann sprudelnde Hits zufällig. Nein, das war schon alles, die wollten Geld verdienen auch.
Keith Olsen ist der Produzent und der hat ja gesagt, lass den mal machen, Monday Morning. Lass den Opener mal so stehen. Das ist der kürzeste Weg zur Bank.
Das war ja auch der Grund, warum Stevie Nicks und Lindsey Buckingham sich auf dieses Projekt eingelassen haben, weil auch eben auch einfach finanzielle Not da war. Ja, und man gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt aus, ob wir zusammen erfolgreich werden, ob wir das schaffen. Und sie haben es mit Bravour.
Ja, absolut.
Die Band hat jetzt zwei Frauen, zwei Songwriterinnen und Sänger, die mochten sich und konnten unterschiedlicher kaum sein. Dem Sound von Fleetwood Mac hat das noch mehr Spannung verliehen. Hier kommt Warm Ways, geschrieben von Christine McVie. Die Nummer war eine Lead-Single in UK, also die erste Single vom Album. Kein besonderer Erfolg. Die Briten haben mit dem neuen Fleetwood Mac Sound damals offensichtlich noch ein bisschen gefremdet. Hier kommt Warm Ways.
Man hört aber schon auch das alte Fleetwood Mac da.
Stimmt, in der Nummer.
Ja.
Dieses Schwebende, ne? So natürlich. Ein bisschen Albatros dabei.
Ja,
da schwebt doch was.
Aber auch da wieder, das Gitarrenspiel ist lange nicht mal so bluesig, nicht.
Typische Christine McVie Melodie. For you, there be no more crying. Ja. Songbird wäre das. Auf Rumors.
Von der Modulation
dann.
Ist es ähnlich.
Ja, genau. Ja.
Warm Ways, geschrieben und gesungen von der 2022 verstorbenen Christine McVie. Sie war bei Fleetwood Mac die Meisterin der einfühlsamen Liebeslieder. Warm Ways muss man bei ihrer warmen Stimme wörtlich nehmen, Katharina.
Es ist absolut warm und ich muss ja auch gestehen, auch wenn ich heute nach Stevie Nicks aussehe, ich bin eher bei Christine McVie zu Hause. So, da fühle ich mich wohl, so Safe Space und so. Sie ist sanft, warm und zärtlich zugleich, finde ich. Und sie macht hier auch was total Schönes. Es geht diesmal bei ihr nicht um Liebesqualen, sondern es geht eigentlich um die Glückseligkeit. Und zwar um die Glückseligkeit einer Nacht, die man zu zweit verbracht hat, die sehr kuschelig war. Und man wacht morgens wieder auf und hat so dieses Glücksgefühl in sich. Ja, man ist noch von diesem Glücksgefühl durchströmt, was diese Nacht ausgemacht hat. Und sie macht das aber jetzt nicht plakativ. Ja, die Stones würden singen, keine Ahnung, I got you, baby. So. Aber sie macht das auf eine sehr, möchte ich sagen, sehr angenehme Art und Weise, sehr höfliche, sehr vornehm auch und sehr würdevoll, sehr elegant. Mhm. Ich finde sie immer elegant und würdevoll. Das ist für mich Christine McVie. Und sie sagt aber auch explizit, dass es natürlich um ein sexuelles Verlangen geht. Sie singt nämlich, du hast mich zur Frau gemacht heute Nacht. Ja, aber trotzdem immer sanft, zärtlich und immer sehr elegant und würdevoll. Und das finde ich, macht ihr Songwriting für mich total aus.
Sie ist auch eher so verhaftet in dieser Tradition von einer Joni Mitchell. So vom Songwriting her. Sie hat ja auch alleine auch Songs aufgenommen, beziehungsweise später dann auch nochmal mit Lindsey Buckingham. Und das war immer so eher dieses Singer-Songwriter-Tum, was halt eben eine wunderbare Facette von Fleetwood Mac auch ist, aber was hauptsächlich eben von ihr kam.
Es ist schon bemerkenswert, dass diese Band Fleetwood Mac auch in dieser Besetzung so unverkennbar geworden ist. Also so viele Songwriter hat man selten in der Band, so unterschiedliche Persönlichkeiten. Und heute hört man 18-jähriger Sohn bei einem Song im Radio zu und sagt, Mensch, der hat aber auch Fleetwood Mac-Vibes. Dieser Einfluss ist für junge Menschen heute hörbar, offensichtlich. Wie geht das? Wie haben wir es hinbekommen, Benjamin?
Naja, letztlich, wir hatten es ja eben schon von Pop, was das ausmacht eigentlich. Also das ist Pop im Rockgewand und Pop bedeutet ja, dass es, wie gesagt, viele Menschen mitnimmt, viele Menschen anspricht und im besten Falle zeitlos ist. Und wenn man jetzt mal überlegt, also zum Beispiel, wir kommen nachher auch noch zu Landslide, zu dem Titel, wenn man jetzt mal überlegt, Stevie Nicks war 26, als sie diesen Titel geschrieben hat. Als ich 26 war, da habe ich vielleicht irgendwelche schlechten Lyrics auf irgendwelche schlechten Songs geschrieben, aber schon gar nicht welche, die halt eben wirklich alle angesprochen haben, weder die Jüngeren noch die Älteren, vielleicht meine Freundin damals oder so, aber mehr auch eben nicht. Ja, ist ein anderes Thema. Lassen wir. Aber nein, also was sie halt eben da mit 26 Jahren, mit ihren 26 Jahren fabriziert, das ist ein Song über eine Lebensphase, manche sagen Lebenskrise, wo sie dieses Bild von dem Erdrutsch produziert, ja, dass jeder, auch heute eben, auch junge Menschen, gerade junge Menschen, ja, heute, sich damit identifizieren können.
Ja.
Und die Melodien, die Sounds, die sind, also ich habe noch nie eine so analog klingende Band gehört wie Fleetwood Mac von der Produktion her. Das ist schon extremst. Und auch das funktioniert heute noch.
Mhm.
Ist jetzt auch ein bisschen retro natürlich, aber es ist immer noch zeitlos.
Das Gute war ja in diesem Moment, wo sich diese beiden Paare plus Mick Fleetwood zusammengefunden haben, ist, dass die jahrelang vorher schon miteinander Musik gemacht haben. Also das heißt, eigentlich waren es zwei,
ja,
die sich dann zu einem zusammenfügen mussten. Und das haben sie sehr gut gemacht. Und das hat auch tatsächlich Mick Fleetwood sehr, sehr professionell angegangen in dem Moment, wo er gesagt hat, okay, wir proben erstmal zu dritt, Schlagzeug, Bass, Gitarre. Wir machen erstmal die Basis und dann kommen die Frauen dazu. Aber die Frauen waren ja schon verankert mit ihren Männern und mit der Gruppe. Und von daher war das eigentlich ein ziemlich kluges und auch schnelles Vorgehen, die Band ins Machen zu bekommen.
Mhm. Ja. Und jetzt zum Beispiel Mick Fleetwood ist ein gutes Beispiel. Bei den früheren Alben hat er, ich meine, das ist ein 2-Meter-Hühne, ja,
ja.
Hat er immer sehr, sehr soft gespielt eigentlich. Also sehr im Hintergrund, sehr laid back. Und jetzt hier ist es schon andeutungsweise, bei Rumors ist das noch sehr viel stärker. Später bei Tusk, da hat man dann halt eben den Mick Fleetwood, wie er wirklich, also er hat auch an sich gearbeitet, er hat sich verändert und er haut fester in die Drums rein, hier frei nach Keith Moon, wenn du möchtest, dass deine Drums lauter klingen, schlag sie fester. Und das ist Mick Fleetwood und da sieht man, wie sie halt eben miteinander gearbeitet haben und etwas entwickelt haben.
Und er hält auch mit seinem Rhythmus, mit seiner Basis von hinten, hält er auch diese Band zusammen.
Mhm. Auch und ich finde, Mick Fleetwood kann man eben nicht überschätzen eigentlich, ja, in dieser Band. Er spielt auch und das schafft vielleicht noch der Police-Drummer, der hat das gerne geschafft. Er schafft es, Melodien zu spielen mit dem Drum. Also das hast du ja ganz selten, dass du einen Song wirklich auch an den Drums alleine erkennen würdest. Und das ist bei Fleetwood Mac eigentlich in den meisten Fällen der Fall, weil er Melodien spielt.
Ich sag jetzt nicht, wen ich noch im Kopf habe. Zwei höchst unterschiedliche Sängerinnen und Songschreiberinnen. Und die andere ist, na klar, The Queen of Rock'n'Roll, Stevie Nicks. Und ein weiterer Song, den sie für das zweite Buckingham Nicks Album geschrieben hatte, wurde dann zum Fleetwood Mac Klassiker und zu einem meiner absoluten Lieblingssongs. Hier kommt Rhiannon. Das ist dieser Gitarren-Style, ne? Dieses
genau,
Picking.
Auch gepickt, genau. Und auch wenn er schlägt, dann schlägt er mit mehreren Fingern. Und dadurch hast du natürlich so einen...
Brauchst du eine irre Koordination.
Oh ja.
Er war halt Autodidakt, er hat auf keine Lehrer gehört.
Nö. Rhiannon, ein Song mit unglaublicher weiblicher Energie, vor allem in der Live-Version, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Diese Energie, die Stevie Nicks in den Song legt, passt aber auch sehr gut zu dieser Protagonistin des Songs, Rhiannon eben. Und da hat Stevie Nicks so eine Art mystisches Zauberwesen von sich selbst geschaffen, irgendwo zwischen Schamanin, Fee, Hexe, Priesterin. Sie ist selber so eine geworden eigentlich, die sich so zelebriert auf der Bühne. Der Song hat ihr Image auf jeden Fall geprägt, Katharina.
Ja, ich möchte fast sagen, sie hat es vielleicht sogar ein bisschen drauf angelegt. Also die Inspiration oder die Grundlage für diesen Song oder für diese Figur, für diese Frau Rhiannon, das ist ein Buch, Triad, A Novel of the Supernatural. Und dieses Buch hat sie empfohlen bekommen von einer Freundin, die wusste, dass sie sich für übernatürliche Dinge interessiert. Und dann hat sie sich das gekauft und anscheinend hat sie selbst mal erzählt, auf einer Flugreise dieses Buch gelesen und da kommt eben Rhiannon drinne vor. Eine Frau hat ein Kind verloren und hat dann Struggle mit dieser Situation und sie leidet dann unter verschiedenen merkwürdigen Phänomenen, die auf sie einprasseln, also psychische Dinge auch. Und Rhiannon ist dann die die Hexe, in Anführungszeichen, die sich in ihren Geist hineinschleicht. Mhm. So, das ist der Inhalt dieses Buches. Und sie fand aber diesen Namen so schön. Und sie wusste aber nicht zu diesem Zeitpunkt, dass Rhiannon auch in der keltischen Mythologie eine Gottheit ist. Das wusste sie nicht. Das hat sie erst tatsächlich 1978 erfahren. Trotzdem hat sie aber diese Geschichte so gepackt und hat gedacht, okay, darüber schreibe ich einen Song. Also im Prinzip geht es ja in ihrem Song um eine Frau, die frei, wild und unabhängig ist, auch geheimnisvoll auf eine gewisse Art, selbstbestimmt auf jeden Fall und die auch auf irgendeine Art und Weise ein Zauberwesen ist. Und ja, das ist die Grundlage für ihren Song Rhiannon. Und dann hat sie irgendwann später, also 3 Jahre später, festgestellt, okay, das ist ja sogar auch eine keltische Gottheit. Deswegen ist das so ein bisschen vertrackt bei ihr. Aber es passt zu ihr.
Es passt beides zu ihr. Ja.
Warum spricht dich was an? Ja? Warum springt dich was an im Leben? Weil es irgendwie zu dir kommen will. Und genauso ist es ja, also wenn man offen ist dafür, und Künstlerpersönlichkeiten sind ja ganz oft offen für äußere oder lassen sich leiten oder hinterfragen auch nicht immer gleich alles, sondern gehen einfach einen Weg. Und Stevie ist, glaube ich, einfach diesen Weg gegangen, weil sie das schön fand, weil es zu ihr gepasst hat und weil sie es spannend fand und weil es einfach sie war.
Mhm. Und es ist in gewisser Weise ja auch clever, eine Vorlage zu nehmen. Also wenn das kommt aus einem Buch, dieses Buch war ja offensichtlich auch schon erfolgreich. Das heißt, diese Idee, die dahinter steckte oder die sie daraus gelesen hat, die werden auch andere für sich anders mitgenommen haben, aber ist ja auch nicht so ganz so doof.
Live wurde Rhiannon zu einer derartigen Demonstration weiblicher Kraft. Ich weiß nicht, hat irgendjemand Fleetwood Mac live gesehen von euch? Benjamin hat es schon gesehen.
Ich will ja nichts sagen.
Ah, sehr gut. Draußen vom Shop ist jemand.
Reinkommen, sofort. Bitte.
Und erzählen.
Das war Ende der 60er, Anfang der 70er beim ersten oder zweiten Rock- und Blues-Festival in Essen.
Ah, cool. Das war noch die alte Besetzung dann logischerweise.
Die uralte Besetzung,
mit Peter Green noch.
Und dann spielt auch später Yes, also an dem Abend Yes.
Cool.
Alexis Corner machte die Moderation. Steamhammer spielt, das war so alles so richtig. Und das war noch zu der Zeit, da wurden solche Veranstaltungen noch in der Tagesschau durchgegeben. Heute hat wieder stattgefunden, kam so eine Einblendung, in der man die Schwaden der Cannabispflanze hochsteigen sah.
Das war definitiv in der Zeit, bevor Fleetwood Mac rauskam. Wir sprachen gerade von Stevie Nicks, deswegen war das jetzt ein kleiner Schlenker in die Vergangenheit. Aber vielen Dank für die Eindrücke, das ist toll. Zufällig hier am Shop vorbeigegangen, dein Name?
Aus dem hohen Norden komme ich, aus Bremen. Ja.
Und wer bist du?
Ich bin Werner, gebürtiger Westfale. Also damals sind wir als Westfale nach Essen oder sonst wohin gefahren zu den Festivals.
Klasse.
Das waren so 100 Kilometer, die konnten wir noch dann gemeinsam tragen.
Vielen, vielen Dank für deine Eindrücke. Wir kommen zurück zu Rhiannon.
Noch ganz kurz zu der Aufnahme und zum Live. Also, dass sie es ja dann überhaupt live auf die Bühne gebracht haben, das war ja schon auch ein Schritt für Fleetwood Mac, weil während der Studio-Session war es so, dass sie 2 Versuche gemacht haben und gemerkt haben, der erste, da waren zu viele Fehler drin, und im zweiten, der hatte nicht die Magie, die der erste Versuch hatte. Und dann haben die sich hingesetzt und haben den ganzen Tag versucht, natürlich noch analog auf Band, diesen Song aufzunehmen. Und sie haben es nicht geschafft. Und Keith Olsen hat die irgendwann nach Hause geschickt, hat gesagt, so jetzt mitten in der Nacht, ihr geht jetzt, ich bleib noch hier. Und er hat sich die ersten beiden Versuche genommen und hat Loops daraus geschnitten und hat diese dann aneinander gefügt und hat dann diese Magie, diese Energie, die es gebraucht hat, geschaffen. Also sie haben praktisch diesen Song nicht live im Studio eingespielt, sondern es ist tatsächlich geschnitten. Und dass sie es dann aber auf die Bühne bringen konnten.
Übrigens, die gleiche Geschichte hatten wir bei den Eagles und One of These Nights auch.
Das stimmt. Gibt's
das
wohl öfter.
Passiert öfter, ne? Dass die Magie im Studio
aber nicht herzustellen
ist.
Aber das verstehe ich auch.
Aber das ist halt der Witz. Du kannst halt live, geht uns ja heute nicht anders, du bist in einer komplett anderen Haltung, wenn du vor Publikum spielst. Und dann kommt plötzlich eine Energie raus, die du vielleicht im Studio überhaupt nicht erzeugen kannst. Mick Fleetwood meinte sogar, dass das ein Exorzismus gewesen sein ist, die Nicks da live fabriziert hat. Die hat sich dann so verausgabt, dass tatsächlich mehrere Konzerte danach manchmal abgesagt werden mussten, weil sie so vollkommen ausgetickt ist, der falsche das falsche Wort. Aber sie ist total in Ekstase geraten. Und wir hören es uns jetzt einfach mal in der Live-Version an, wie das ursprünglich bei Buckingham Nicks klang und wie sich's dann entwickelt hat. Das ist wirklich phänomenal. Das ist die Version vor Fleetwood Mac, Buckingham Nicks live. Und da fehlt auch jegliche Fluffigkeit von Fleetwood Mac, ne? Ja.
Macht man ja gerne mal live dann eben schneller.
Und man hat den Eindruck, sie hat Helium geatmet, sie ist auch ein bisschen höher in der Stimme, ne? Also, das ist krass.
Aber wenn ich in einem kleinen Club wäre und würde die beiden so hören, würde
Energie sagen, ist drin. Energie ist auf jeden Fall drin. Aber jetzt bitte anschnallen. Es kommt ein Ausschnitt vom Schluss der Live-Version von 1977. Und was soll ich sagen? Triggerwarnung. Ein Ausschnitt, der emotionales Seelenbeben auslösen kann. Mir geht das jedenfalls immer so, dass mir die Tränen in die Augen steigen, wenn ich es höre. Hört es euch an. Das ist doch ganz sanft, steigert sich so langsam. Und plötzlich.
Das macht aber auch eine gute Band aus. Ich hasse es ja, wenn ich auf Konzerte gehe. Und die spielen die Songs so wie auf Platte, dann kann ich es mir auch auf Platte anhören.
Ja, genau.
Wenn du aber halt eben spürst, die spielen das jetzt wirklich live und die spüren das jetzt wirklich live, es ist so anders.
Ja. Gehst mit, ne? Knüppelt jetzt richtig für seine Verhältnisse, ne? Musst du mal sehen, wie er dann in der Trump sitzt, so grinsend wie ein, also völlig wahnsinnig, ne?
Vor allem, er sitzt ja mittig und relativ weit vorne auf der Bühne, also er ist ja schon ein zentrales Element, allein schon seiner Größe wegen dann auch. Jetzt.
Die völlig aus sich raus.
Die fühlen sich auf der Bühne, die fühlen sich. Sonst geht sowas nicht.
Nein. Da treibt einer den anderen.
Wie das auch zusammenbricht dann. Das musst du erst mal so.
Ja. Ich hab dir mitgezählt, waren das jetzt 12, waren das 24? Also, das ist
egal,
Gefühl.
Es geht nach
das
Gefühl.
Das ist Gefühl, ne?
Ja. Ja. Reanimated Live 1977 zu finden auf der Deluxe-Ausgabe vom Rumors-Album. Boah, also ich bin da immer fix und fertig danach, wirklich, das packt mich so. Wir hatten es zuletzt, um noch zurückzukommen auf den Titel, vom Mädchen namens Kaylee in der Marillion-Folge, der wurde ja auch beliebt durch den Song. Und auch mit Rhiannon ist es so, dass 1975 verstärkt in den Geburtenregistern nachzulesen war, dass der Name Rhiannon plötzlich beliebt wurde. Ein uralter keltischer Name und plötzlich war der wieder da. Die emotionale Kraft von Stevie Nicks und überhaupt der Band Fleetwood Mac war ja sicherlich auch der Schlüssel zum Erfolg dieser Besetzung, aber eben auch ein ziemlich toxischer Schlüssel, könnte man sagen, wenn man bedenkt, wie das Ganze weiterging. Superstars auf der einen und emotionale Wracks, kann man fast sagen, auf der anderen Seite. Das war das Ergebnis von dem Ganzen. Es scheint, als hätte es beides einander bedingt, Benjamin.
Ja, das hatten wir ja eben auch schon im Laufe des Gesprächs schon mal. Es ist einfach diese Kraft, die aus, sagen wir mal, Leid oder wie auch immer man das nennen möchte, entsteht. Und die ist dort schon einfach auch spürbar. Die beiden, also jetzt Nicks und Buckingham, waren halt eben auch einfach oder sind großartige Musiker. Das wissen sie von sich. Und Stevie Nicks war allerdings zum Beispiel auch eine, die sich auch gar nicht eingesehen hat, irgendwie sich da hintanzustellen. Wir kommen jetzt gleich nochmal auf eine andere Geschichte, wo das deutlich wird. Sondern sie sieht sich da ganz genauso auf Augenhöhe mit eben ihrem Lindsey Buckingham, wenn nicht gar noch irgendwie ein Stück weit weiter vorne, und das auch gar nicht zu Unrecht. Und das ist, ja.
Man darf nicht unterschlagen, dass sie in dieser Phase ihren Platz versucht hat zu finden.
Ja.
Also es war ihr persönlich nicht ganz klar, dass sie so eine starke, diese starke Frau, die sie dann darstellt, die ist sie auch erst geworden durch diese Fleetwood Mac Anfangsphase.
Natürlich, aber sie musikalisch wusste sie schon, was sie konnte. Und jetzt kam sie da in ein Becken mit, also das waren ja dann, also auch John McVie und auch Mick Fleetwood, das waren auch Alpha-Männchen, wie man das so schön sagen würde, ja. Christine McVie hat sich da ihre Nische, sage ich mal, gesucht, während Stevie Nicks vorne stand und das Ganze von vorne aufrollen musste. Das war letztlich ihre Rolle. Und das hört man, wenn man jetzt zum Beispiel Rhiannon eben gerade gehört hat. Man hörte, wie die beiden sich gegenseitig wirklich weitertrieben. Ja. Und immer höher. Und sie hat mehr reingelegt, dann musste Lindsey Buckingham nachziehen und musste noch mal ein bisschen ein Bending hier und
was da kann man ganz gut die Beziehung raushören in der Sache.
Ja, und Mick Fleetwood hat ihr aber auch was Schönes mitgegeben. Er hat immer zu ihr gesagt, du bist die Säule der Band. Und wenn das natürlich der Bandleader zu dir sagt, ne, dann kannst du natürlich, wächst du natürlich auch, als dein Selbstvertrauen wächst.
Unbedingt.
Und das hört man auch in diesem Song. Und so spielt er auch mit ihr.
Ja, zumal es ihr Song war.
Genau.
Ja. Das Rhiannon war ihr Song, ja. Das ist ja auch wirklich, das müssen wir hier an der Stelle nochmal sagen, selten, dass so eine Superstar-Band mit so vielen Alpha-Tierchen, Männlein und Weiblein, so viele Songwriter hat, die alle über Niveau abliefern.
Ja.
Also das ist wirklich was Fleetwood Mac in diesem einfach einzigartig macht, glaube ich.
Zusammen, sie spornen sich an.
Ja,
ne?
Ja. Also und es ist keine sogenannte Supergroup, ne?
Hör mir jetzt mal in schöner Abwechslung nochmal einen Song von Christine McVie, Say You Love Me. War der größte Hit vom Album übrigens. Hat sogar in England auf Platz 40 geschafft, also in UK. Hier ist Say You Love Me.
Auch das macht die Alben von Fleetwood Mac, finde ich, aus. Diese Wellenbewegung. Was da sowas Mystisches, was Düsteres.
Ja.
Und dann kommt aber manchmal so ein kleines fluffiges Liedchen.
You Love Me, eine Nummer geschrieben von Christine McVie. Vom Blues sind wir hier ganz weit weg und auf den Spuren von Folk und Americana unterwegs. Schlagzeuger Mick Fleetwood war beeindruckt von Christine McVies Songwriting. Er hat mal gesagt, Christine findet immer wieder neue Wege, ich liebe dich zu sagen. Das ist doch ein wunderschönes Kompliment, finde ich. Besser kann man es eigentlich gar nicht sagen. Say You Love Me war übrigens der erste Song, den die neue Band in dieser Besetzung geprobt hat. Und diese Probe hat bleibenden Eindruck hinterlassen, Katharina.
Sehr bleibenden, und das war auch gerade diese Stelle, als der Chor einsetzt. Also man muss sich vorstellen, Christine McVie kommt zur Probe, spielt den Song vor, alle grooven sich ein und plötzlich fangen Stevie Nicks und Lindsey Buckingham an mitzusingen. Da war sie natürlich erstmal so, wow, da sind ihr die Ohren weggeflogen. Also uns ja heute auch noch.
Ja.
Und wenn man da praktisch die Liedstimme singt und man kriegt plötzlich von hinten so einen Push. Also sie hat selbst gesagt, sie hatte überall Gänsehaut. Sie wusste gar nicht, wann diese Gänsehaut überhaupt mal wieder zu Ende ist.
Ja,
ja, also sie hoffte auch, dass sie nie zu Ende ist.
Ja.
Und das merkt man auch, dass die sich auch einfach geschätzt haben zu diesem. Ne? Beim zusammen Musik machen haben sie sich geschätzt, alles was außenrum passiert. Ist eine andere Geschichte, aber in dem Fall war das ein besonderer Moment und mit Sicherheit auch ein wichtiger Moment für die Band Und auch gerade wenn so, wenn der Start so losgeht und man das Gefühl hat, okay, wir sind richtig zusammen. Das ist ja das, was Christine McVie hier gefühlt hat. Dann kann man auch als Band weitergehen, weitermachen und dieses Album produzieren. Also wenn so ein Start ist, ist doch perfekt.
Deswegen frage ich mich so ein bisschen auch immer, warum dieser Song nicht der Opener war. Weil eigentlich wäre das, finde ich, ein sehr, sehr guter Opener dafür gewesen, um die beiden anderen eben einzuführen in diese Band. Ja, du hast also den Anfang und dann kommen die beiden mit ihrer Stimme halt eben rein.
Wäre auch interessant gewesen auf jeden Fall. Geschrieben hat sie das Ganze übrigens am E-Piano sitzen in ihrem Haus in Los Angeles mit Blick auf den Pazifik. Ich glaube, da würden mir auch gute Lieder einfallen. Ja.
Und es ist gar nicht so ein richtiges Liebeslied.
Nicht?
Leider, nein. Es geht eher darum, dass man den Partner als Gottheit verherrlicht und dass der Partner eine gewisse Form von Macht auf einen ausströmt und dass er eine gewisse Form von Macht hat. Und sie versucht das einzufangen. Also dieses bedürftige, fast so eine Art Co-Abhängigkeit, dieses Say you love me, also sag, dass du mich liebst, das ist so ein Bedürfnis.
Das ist sehr schön, wie du das eben vorgetragen hast. Sag, du mich liebst, da kommt es gut raus.
Ja, das ist aber eigentlich das, was sie meint, genau.
Es war ja auch nicht so ganz einfach mit ihrem John McVie. Also diese Beziehung war auch nicht...
Er war der Mac. Kommen wir noch mal zu Stevie Nicks zurück. Ihr Song Landslide ist nicht als Single vom Album ausgekoppelt worden. Trotzdem ein Mac-Klassiker geworden, auf jeden Fall. Der amerikanische Rolling Stone, der hat den Song damals als verloren und fehl am Platz kritisiert. Stevie Nicks Stimme sei gar gefühllos und, jetzt kommt's, mariniert. Ich finde das eine marinierte Stimme, sehr schön. Aber was juckt das Geschwätz von gestern? Heute zählt das gleiche Presseorgan Landslide zu den 500 Greatest Songs of All Time. Immerhin auf Platz 163. Ich habe es auf Englisch gesagt, weil es ja der amerikanische Rolling Stone so gesehen hat. Hier kommt, mariniert oder nicht, Landslide.
Sehr schönes Picking.
Von wann ist Dust in the Wind?
Ein bisschen später. Ich hab's jetzt. I took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child? Das meinte ich eben. Sie klingt schon mit 26. Klingt sie wie eine reife 40-jährige Frau. Sie klingt aber auch mit 70 noch wie eine reife 40-jährige Frau. Das ist unglaublich.
Diese Stimme ist dieses Brüchige, was sie da, vor allem, sie kann das ein- und ausstellen. Ja? Eine Marianne Faithfull, die konnte nur so singen. Liebe Marianne Faithfull, aber sie konnte nur so singen. Und Stevie Nicks kann das.
Sie steuert das
an- und ausstellen.
Sie singt ganz klar und stark und bricht dann so leicht weg. Ne?
Ja.
Das ist...
Ist aber auch die Sicherheit in der Produktion. Also Keith Olsen, sie kannten ihn lange und sie singt sehr nah dran. Wenn ich ganz nah rangehe, dann kann ich auch ganz gesprochen sprechen. Wenn ich weiter weg bin, dann klinge ich natürlich irgendwie anders, ja? Und sie haben sie nah rangeholt.
Ja.
Aber Stevie Nicks, was mir auch noch auffällt, ist, wo wir es vorhin von der Weiblichkeit haben, es gibt so Sängerinnen, die, ich sage immer in Anführungszeichen, leicht despektierlich, die so pseudosexuell singen, so nenne ich das immer. Also so gezwungen mit diesen Atmen drin.
Mit so einem Hauch.
Mit so einem komischen Hauch.
Wo ich immer sage, ich merke, fast im Hals drin. Ne?
Es macht mich überhaupt nicht an. Ich merke, das ist Show. Und bei ihr ist das so, also kommt das bei mir zumindest, geht das sofort rein. Das ist total natürlich und unglaublich anrührend, wie sie singt. Landslide ist ja der Erdrutsch. Wer sowas mariniert nennt, um darauf nochmal zurückzukommen, der hat von Musik und vom Grillen keine Ahnung. Also ihr merkt schon, Stevie Nicks ist bei mir immer besonders wichtig. Es ist wieder so ein ganz typischer Stevie Nicks Song mit einem Text aus einer Zeit. Du hast es gerade erwähnt, Benjamin, die war 25, in der noch überhaupt keine Spur von Superstar war in ihr. Also sie hat das vielleicht angestrebt, weil sie ihr ganzes Leben auf Musik ausgerichtet hat. Aber sie war eben noch weit weg von Superstar sein.
Genau. Sie war im Endeffekt im Moment in so einer Übergangsphase. Geh mal ganz konkret in die Szene rein, in der sie es geschrieben hat. Sie war mit Lindsay Buckingham in Aspen in den USA. Aspen ist so ein bisschen was hier für uns in Europa vielleicht Davos ist, also das Schweizer Promi-Skidorf. Und dort waren sie eigentlich zu Proben verabredet mit, ich glaube, Don Everly. Der sollte Lindsay Buckingham mit ihm halt eben proben, ist dann allerdings angerufen worden, dass er auf eine Tour mitgehen kann, eine Tour begleiten kann. Und dann hat Stevie Nicks gesagt, okay, geh du mal, ich bleib mit einer Freundin noch hier in Aspen. Und bis heute habe ich übrigens nicht rausbekommen, in welchem Haus sie das geschrieben hat. Sie sagt, erzählt immer, dass sie das in einem Haus in Aspen geschrieben hat, in einem Wohnzimmer und auf die Berge geguckt hat und die verschneiten Berge gesehen hat von einer berühmten Person, von einer Person, aber wer das jetzt nun war, das lässt sie nicht raus. Wenn das also irgendwer weiß, dann gerne mal her damit.
Meilenstein.swr.de oder wenn es hier jemand weiß, wie es aussieht, dann gerne.
Nein, aber sie war eben 26. Ihr Vater hatte ihr kurz vorher, nein, 3 Monate vorher, eine Art Ultimatum gesetzt. Sie hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Aber er hat halt gesagt, pass auf, machen wir es so. Du hast jetzt 6 Monate Zeit, dir zu überlegen, ob du wirklich Musikerin werden möchtest, ob du damit dein Geld verdienen möchtest. Wenn das nicht klappt, dann kannst du das natürlich immer jederzeit rückgängig machen und dann machst du was Normales, in Anführungsstrichen. Und in dieser Zeit war sie jetzt und überlegte. Und sie wollte das eigentlich auch schneller als 6 Monate für sich entscheiden. Also sie hatte sich vorgenommen, dass sie, glaube ich, so nach 2-3 Monaten eigentlich schon die Entscheidung treffen kann und saß dann dort im verschneiten Aspen und sah die Berge dann dort oben und dachte eben dann an einen Erdrutsch und dachte dann auch so ein Stück weit an diese Vergänglichkeit. Das ist das Thema, was sich eigentlich durch diesen Song zieht. Diese Vergänglichkeit, wenn da jetzt ein Erdrutsch kommt und oder eine Lawine kommt und uns alle mitnimmt, dann sind wir alle weg. Und das ist ja schon so ein typisches Jugendgefühl, auch so diese Frage der Vergänglichkeit und was fange ich mit meinem Leben an? Und darüber schreibt sie. Und das finde ich halt eben, das ist das, was ich auch vorhin schon sagte, mit 26 so ein Gefühl zu haben, ein ganz persönliches Gefühl, eine ganz persönliche Geschichte zu haben und die dann aber so allgemeingültig in so ein Bild zu packen und dann auch noch in so eine Melodie zu packen, das ist unglaublich. Katharina meldet sich.
Ich habe so gebannt zugehört, ich habe Katharina hier links gar nicht gesehen.
Ich habe auch nur eben kurz den Finger gehoben, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil
alles gut.
Ich wollte nur was hinzufügen. Für mich besteht der Song aus bedingungsloser Liebe. Darum geht's für mich. Sie hatte gerade mit ihren Eltern das Thema, wo geht's für mich hin? Also wo ist mein Platz im Leben? Ne? Schule mit Mitte 20, Schule ist gerade vorbei. Man hat versucht, sich zu orientieren, man hat Interessen entwickelt. Wo ist mein Platz im Erwachsensein? Darum geht's für mich. Und diese bedingungslose Unterstützung von ihrem Elternhaus, die gesagt haben, hey, mach das noch mal 6 Monate. Ist alles gut, wir kriegen das hin. Probier dich aus. Verfolge deinen Traum, weil bei Stevie Nicks geht es auch ganz viel, also auch bei ihr selbst, um Träume, die sie verwirklichen will. Und das spürt man auch hier. Und deswegen diese bedingungslose Liebe, auch die Aufopferung für andere, die man liebt, die zu halten und zu protecten. Ich habe den gehört in der Vorbereitung. Mir kamen die Tränen in den Augen. Ich habe meine Sachen zusammengepackt und ich bin zu meinem kleinen Sohn nach Hause gefahren. Ja. So,
ich
hab fertig.
Ich habe eine Nachricht von ihr gekriegt, von Katharina. Ich muss jetzt gehen, mein Hirn ist voll.
Ja. und
das
diese,
Herz wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Und diese bedingungslose Liebe, die fühlt man in diesem Ganzen, auch in dem tollen Gitarrenpicking, das immer weitergeht, das ja auch so eine Konstante widerspiegelt im Leben, ne? Das immer weitergeht, dass die Zeit, die sich immer weiter dreht und so. Und sie hat Stevie Nicks, sie hat diesen Song geschrieben und 3 Monate später ruft Mick Fleetwood an, macht ihnen das Angebot und sie hat ihren Platz gefunden im Leben.
Ja. Und das war ja dann auch wieder so erdrutschartig.
Ja.
Ne? Also etwas, was du nicht hast kommen sehen, dass das so abgeht, ne?
Aber bei diesem Song zeigt sich auch schon, dass sie wusste, was sie wollte. Nämlich vor allem bei der Aufnahme des Demos. Also sie hat das dann dort aufgenommen damals und hat dann wohl irgendwann dieses Tape, hat sie dann an Lindsay Buckingham gegeben, auf den Kaffeetisch gelegt und hat aber draufgeschrieben, dieser Song ist nicht zu verändern. Sie hat gesagt, so soll er sein, so. So, ja. Spiel mir den ein, aber so soll der sein. Und daran hat er sich gehalten. Das war schon ganz klar, das ist mein Song und Finger weg.
Und es ist auf dem Album, muss man auch sagen, eigentlich ein Buckingham Nicks Song und kein Fleetwood Mac Song, weil sie spielen dann alleine, glaube ich.
Und wahrscheinlich auch deswegen, weil auch da sie gesagt hat, das ist mein Song.
Ja. Und ganz, also ganz spannend, man kann sich eigentlich beliebige Videos angucken von den beiden auf der Bühne, auch nach ihrer Trennung. Landslide oder später bei The Chain, was ja auch diese Bindung beschreibt, dieser Song vom Rumors Album, dieses unauflösliche Band, was zwischen denen ist, was die auch nicht mehr wegkriegen. Und wenn sie dann auf der Bühne stehen, dann denkt man, das ist ein Liebespaar. Man denkt es jedes Mal wieder, weil die sich so anfunkeln. Und Stevie Nicks hat gesagt, wir können auf der Bühne verliebt sein und im Backstage ist das vorbei.
Das war auch 2015 noch so. Das war wirklich, da war eine unglaubliche Energie zwischen diesen beiden.
Mensch, wir sind schon durch fast, Katharina. Verrückt. Das Vermächtnis.
Das Vermächtnis. Für mich ist dieses Album der Anfang und nicht das Vermächtnis. Sie haben dann richtig losgelegt und mit Rumors. Sie sind einfach zu fünft ein wahnsinnig gutes Quintett.
Vielleicht kann man das genauso sagen wie du, Katharina. Es war der Anfang einer wunderschönen Reise.
Ja, und es bleibt. Es bleibt, wenn auch im Schatten segelnd von Rumors.
Schatten ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht.
Was mir, ehrlich gesagt, beim Hören jetzt ein bisschen leid getan hat wieder. Da habe ich gesagt, hey, das ist ja fast genauso gut. Aber du hast gesagt, hinterher kommen halt noch so ein paar Aspekte hinzu. Ich sage tschüss, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Tschüss auch an Katharina und an Benjamin. Es war toll, unsere Premiere hier im Pop-Up-Studio. Danke, dass ihr da wart. Danke. Danke. In kaum einer anderen Band ging es menschlich emotional so rund wie bei Fleetwood Mac. Aber jeder hat ja so seine Beziehungskisten, dazu braucht man keine Superstars. Und vielleicht hätten Stevie und Lindsay ja auch eine Paartherapie gut gebrauchen können. Hier kommt jedenfalls unser Podcast-Tipp für euch.
Neue Paare.
Bei uns haben Streits immer das Potenzial, und das passiert auch leider sehr häufig, dass die völlig eskalieren.
Neue Probleme.
In dem Moment, wo ich am meisten ihn gebraucht habe, wo ich am verletzlichsten war, wo ich überfordert war mit allem, betrügt er mich.
Neue Staffel. Die Paartherapie. Der Podcast von NDR 2 mit Host Maria Richter und Paarcoach Erik Hegmann.
Ich versuche, euch dabei zu unterstützen, neue Wege der Kommunikation auszuprobieren und neue Nähe und Verbindung zu entdecken.
Die Paartherapie. Ab dem 30. Mai neue Folgen der vierten Staffel in der ARD Audiothek.